Ich bin seit langer Zeit wieder mal bei dir im Büro. Hallo Peter.
Hallo Dori.
Du hast willkommen. Vorher bin ich in dein alte Büro und gehe rein und dann ist einfach irgendein fremder Mann hier gesessen. So, wer bist du?
Genau, das ist der Thomas Hodgkin, unser angestellter Anwalt.
Und du bist jetzt unter das Dach gezügelt in
die Hitze. Genau, wir haben die Möglichkeit gehabt, vor eineinhalb Jahren den 5. Stock dazu zu mieten. Wir haben da ein bisschen expandiert. Und ich habe da jetzt ein wunderschönes Büro mit Blick auf den Prime Tower, mit Sofa. Also da lässt es sich recht gut leben.
Ja, ein schöner Kunst, wie ich gesehen.
Ja, danke.
Sogar ein IYY.
Ja, den habe ich mir gegönnt. An dem habe ich jeden Tag Freude, wenn ich ins Büro reinkomme.
Bist du auch schon mal in die Kronenhalle gegessen?
Bin ich auch schon gewesen, tatsächlich. Ich weiss, glaube, auf was du jetzt ansprichst.
Jetzt stell dir vor, du gehst in die Kronenhalle essen. Du fährst dann mit dem Auto 3 Kilometer heim. Du hast 2-3 Gläschen Wein gehabt. Hast vorher schon irgendeinen Joint geraucht. Bist um 10 Uhr daheim. Und als du aussteigst, haltet dir ein Räuber eine Pistole an den Kopf und will deine schöne Rolex stellen. Wie würdest du reagieren?
Ja, also das ist ein dramatisches Erlebnis. Also ich habe den Fall auch gelesen in der Zeitung. Und das ist scheinbar eine Masche von einer Räuberbande, wo gezielt Leute abpasst, die vorher in einem teuren Restaurant waren. Wenn sie ins Auto einsteigen, fahren sie denen an, bis dort, hin, wo sie wohnen, dann aussteigen und sie dann ausrauben. Weil sie davon ausgehen, logischerweise, dass die Leute ein bisschen Geld haben, dass die ein teures Auto haben und nehmen ihnen dann, ich weiß es nicht, das Portemonnaie, die Uhr ab. Und offenbar ist dem Geschädigten in dem Fall ist ja dann die Pistole an den Kopf gehabt worden. Und ich glaube, das ist ein ziemlich einschneidendes Erlebnis.
Also wahrscheinlich gibt man dann einfach du und das Portemonnaie.
Genau, ich glaube, so ist das dann auch gewesen. Was ich jetzt nicht mehr im Kopf habe, ist, ob man dann dieser Bande auf die Schliche gekommen ist, ob man da irgendwie denen hat können habhaft werden, wenn man die verwünscht hat.
Auf jeden Fall hat dann der Anwalt, ist ein Anwalt, hat dann die Polizei gerufen. Und dann sind die an den Tatort ausgerückt und scheinbar ist dann der Polizeieinsatz beim Opfer, beim Geschädigten, völlig aus dem Ruder gelaufen, weil die Polizei hat ihn dann verdächtigt, dass er allenfalls betrunken Auto gefahren ist. Und Blutalkoholentnahme hat dann ergeben, dass er 0,79 Gewichtspromille hatte und unter Cannabis Auto gefahren ist. Also es hat sich dann gegen ihn gekehrt. Und die Räuber, die hat man dann verwischt und die haben dann als Auskunftsperson auch ausgesagt, eben sie sei dem nachgefahren und er sei gefahren. Also er hat dann ein Strafverfahren wegen einem SVG-Delikt zu vergegenwärtigen gehabt.
Ich glaube, da ist mal wichtig, dass man vorausschickt, dass wir in keinster Art und Weise wollen billigen, dass man betrunken fährt und unter THC-Einfluss. Und auch nicht, dass man Polizistinnen beleidigt und sogar noch bedroht. Ich glaube, er hat ihr sogar noch gesagt, ich schlage das schon Scheiß. Also es ist dann, glaube ich, schon ziemlich heftig eskaliert in dieser Situation. Und jetzt kommt das Aber. Und das ist eigentlich der Anlass gewesen für unseren Podcast von heute, dass wir auch schon, also wir, da rede ich jetzt von dir, Duri, und von mir, so Opfererfahrungen gemacht haben. Und wir sind in einer ähnlichen Konstellation auch relativ schnell, nachdem uns etwas passiert ist, wo recht einschneidend, recht im Nachhinein gesehen dramatisch war, sind wir mit der Polizei in Kontakt gekommen, indem wir selber auf die Polizei gegangen sind. Du musst vielleicht nachher noch mal schnell erzählen, wie es bei dir war.
Also ich bin Tram gefahren. Es war am Zürichfest und dann ist ein Horde Fußballfan eingestiegen und hat im Tram rumgepöbelt und hat dann einen Dunkelhäutigen angefangen rumzuschupfen. Und dann bin ich dazwischen, was natürlich irgendwie so im Nachhinein gesehen natürlich der Wahnsinn ist, oder? Mhm. Aber einfach gesagt, hört auf, also dazwischen im Sinne von verbal. Und dann ist mir eins gewaltig von einem hin auf den Hinterkopf gehauen worden, worauf ich kurz Bewusstsein verloren habe. Und als ich wieder zu mir gekommen bin, sind die weg gewesen. Und ob mir ist so ein Polizist über mich gebückt, der mich quasi zusammenschießt, was ich da rumpöbel. Und das ist so irgendwie das Letzte, was in dem Moment vertraust.
Also zuerst mal beeindruckend, wie viel Zivilcourage du da gezeigt hast.
Ja, danke, darum weiss ich es nicht.
Ich glaube, das ist in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich. Meine Geschichte war ein bisschen ähnlich. Ich bin vor etwa 15 Jahren zu relativ später Stunde auf der Langstrasse unterwegs gewesen, mit einem Freund und einer Kollegin. Und wir sind dann quasi von einer Gruppe von 5-6 Leuten wirklich angegriffen worden. Also wir nennen das in der Fachsprache einen Angriff, oder? Ein bisschen salopper ausgedrückt würde man sagen, wir sind zusammengeschlagen worden. Ich bin dann am Boden gelegen, kurz bewusstlos gewesen, habe das Nasenbein gebrochen, Kleider verrissen und so weiter. Es war relativ nah von meinem Wohnort, von meinem damaligen Wohnort. Ich habe dann auf der Langstrasse gewohnt dort. Und wir haben dann einfach nur noch heimwählen. Irgendwo durch ist die Idee gar nicht aufgekommen, dass man irgendwie gerade zu der Polizei sollte. Weil das ist natürlich so, wenn man möchte, dass irgendein Täter gerade gefunden wird, dann muss man sofort zu der Polizei, weil je mehr Zeit verstricht, desto schwieriger ist es, logischerweise.
Und man muss auch sagen, dass etwa die erstaunlich ist, wie schnell dann die Polizei auch kann zugreifen kann.
Absolut, die absolut.
Also das die ist schwere Mittel. Unglaublich beeindruckend.
Mhm, absolut.
Also ich hatte schon die Tat in Oerlikon, also und irgendwie 4 Stunden später haben sie die Leute im Landesmuseum verhaftet. Also der Wahnsinn.
Mhm. Auf jeden Fall war das so, dass ich dann erst einen Tag später zu der Polizei gegangen bin. Also der Vorfall war in der Nacht auf den Sonntag, also etwa um 2 Uhr morgen. Ich bin erst am Morgen, um 8 Uhr ungefähr, am Montagmorgen zum Posten gegangen, an der Militärstrasse. Und dort ist dann eben auch das passiert, wo ich auch noch ab und zu, gerade jetzt an meiner täglichen Arbeit daran denke, und jetzt auch im Zusammenhang mit den so Diskussionen, die wir jetzt da hatten. Die ersten 2 Fragen, die mir gestellt wurden, sind von dem Polizist, der dort ein bisschen lustlos hätte sollen, die Anzeige aufnehmen. Also das war dann noch so am Schalter gewesen, quasi, wo ich dann dort reingekommen bin. Ich weiss, wie es aussieht, dort auf dem Polizeiposten an der Militärstrasse. Die erste Frage war, wieso kommen Sie erst jetzt? Also wirklich so im vorwurfsvollen Ton. Man natürlich recht hat, aber das will man nicht hören, oder? Und die zweite Frage war wirklich wörtlich, sind Sie besoffen gewesen? Und das hat mich extrem mögen in dem Moment, oder? Weil ich also dachte, ja, es kann schon sein, dass ich dort ein bisschen zu viel hatte, aber das ist ja nicht annähernd irgendwie eine Rechtfertigung gewesen, um mich zusammenzuschlagen. Und es hat in dem Sinn auch keine Rolle gespielt, weil es ist nicht so gewesen, dass wir irgendwie gepöbelt hätten oder dass wir uns vorgängig ein Wortgefecht geliefert hätten. Wir haben eigentlich gar nichts gemacht. Die haben uns einfach zusammenschlagen. Die sind wirklich auf das aus gewesen.
Das war auch in meinem Fall gewesen. Ich meine, die hatten so eine negative Ausstrahlung gehabt. Also die sind dort reingekommen und du hast gewusst, die suchen jetzt einfach einen Vorwand zum Blöd tun. Und dann hat es irgendwie halt ein bisschen geruckelt. Der Dunkelhäutige ist wahrscheinlich einem irgendwie ein bisschen zu nahe gekommen. Und dann war das einfach Anlass gewesen, zum so blöd zu tun.
Eben, und diese Erfahrungen führen uns jetzt immerhin dazu, dass wir die Reaktion von dem Anwalt, der sicher komplett deplatziert war, ein bisschen besser nachvollziehen können. Es scheint offenbar so zu sein, es steht jetzt nicht im Detail in diesen Zeitungsberichten. Wir haben da keine genauere Fallkenntnis, wir sind dort nicht involviert. Aber die Frage nach seiner Alkoholisierung ist, glaube ich, relativ schnell aufgekommen von Seiten dieser Polizistin. Und das hat ihn dann auch irgendwie an einem Wunderpunkt getroffen.
Also wenn du gerade eine Pistole am Kopf gehabt hast oder gerade bewusstlos am Boden gelegen bist, ja, also ich kann es gut nachvollziehen, dass du dann da vielleicht nicht ganz adäquat reagierst.
Was machst du in deiner beruflichen Tätigkeit für Erfahrung mit der Polizei, wenn du jetzt zum Beispiel auch mal geschädigte Vertretung machst, was hörst du da selber, wenn du dabei bist, vielleicht bei ersten Einvernahmen von Geschädigten oder was erzählen dir deine Klienten? Ist das so ein Bild, das sich eigentlich ergibt, wenn man mit der Polizei zu tun hat?
Ich glaube, kann man nicht so sagen. Was ich immer wieder erlebe, dass Anzeige erstatten direkt auf einem Posten gar nicht so einfach ist, wie man meint. Oft wird dann gesagt, das Delikt ist dort und dort, das müssen Sie Ihrem Wohnort anzeigen.
Das ist meinem Büropartner Markus Meyer passiert. Ihm ist ein Uhr gestohlen worden in Bern. Ist dort auf der Post, haben sie mir gesagt, wir müssen das in Zürich anzeigen. Und dann hat er gefunden, ich weiss es vielleicht ein bisschen besser.
so ein bisschen, du hast ja auch gesagt, bei dir ist eine Lustlosigkeit gestanden, so ein bisschen eine Arbeitsvermeidungsstrategie. Aber grundsätzlich kann man das nicht sagen. Also.
Es ist natürlich ein Herzpflaster. Also der Posten Militärstrasse ist wahrscheinlich der härteste Posten der ganzen Schweiz. Das muss man auch sagen. Da kommen auch viele Leute, die irgendetwas anzeigen, die vielleicht verwirrt sind.
Wieso hast du denn überhaupt Anzeige gemacht? Was hast du denn versprochen von dem?
Das ist eine gute Frage. Also das ist wirklich so aus einem Gerechtigkeitsgefühl herausgekommen, dass ich das Gefühl hatte, Leute, die so etwas machen, dürfen nicht ungeschoren davonkommen.
Aber was hat das mit Gerechtigkeit zu tun?
Ja, gut, das ist jetzt vielleicht ein hochgegriffenes Wort, das ist mir schon bewusst, aber ich wollte, dass die Leute zur Rechenschaft gezogen werden.
Ja.
Und ich glaube, das ist schon auch ein legitimes Interesse von einer Strafanzeige und allgemein von der Strafverfolgung.
Und haben wir es dann gefunden?
Es war ja noch eine Kollegin von uns dabei gewesen, und sie ist dann eingeladen worden zu einer Art Wahlbildkonfrontation, wo sie ihr dann aber, glaube ich, einen Katalog weise Leute gezeigt haben, wo so ein bisschen das Schema würde reinpassen, in das Bild reinpassen, wo sie dann dort geschildert hat, wo sie dann auch mal ist, ihre Erfahrung dort zu Protokoll geben. Und es war noch interessant gewesen, es ist dann tatsächlich ein junger Mann in Frage gekommen, wo das hätte können gewesen sein, wo dann irgendwie auch von ihr als möglicher Täter bezeichnet worden ist in dem Katalog. Und es hat dann eine richtige Gegenüberstellung gegeben, wie man sie aus dem Film kennt. Also wir sind hinter so einer Spiegelwand gewesen, so einer Spiegelscheibe, wo man nur von der einen Seite her durch sieht. Und es sind dann 5 jüngere Herren im Alter von ungefähr 20. Die Täterschaft war ungefähr so alt gewesen. Die sind dann dort eingeführt worden. Jeder hatte so ein Nümmerchen vor dem Bauch gehabt. 1 bis 5 war das, glaube ich. Und wir hätten dann den Täter oder eben einen von diesen Tätern müssen identifizieren, was uns dann aber nicht möglich gewesen ist. Und ich glaube, es hat sich dann herausgestellt, dass der, wo sie erkannt hat, dass der sowieso ein Alibi hat. Also von dem her ist dann der auch ausgeschieden als möglicher Täter. Mhm. Und ab dort haben wir dann nie mehr etwas gehört.
Mhm. Also ich habe mir dort gar nicht überlegt, zur Polizei zu gehen. Also und irgendwie tut es mir dann schon noch wichtig, weißt du, sagen wir, die erste Ansprecher. Also ich meine, es ist relativ absurd, einem, der bewusstlos am Boden liegt, schon mal gerade einmal zu sagen, was er das nicht machen sollte. Und ich denke auch bei meiner Klientschaft, also vielleicht ist es gar nicht so wichtig, dass man dann den Täter bestraft, sondern wichtig ist primär mal, dass man sie sehr ernst nimmt und zeigt, hey, look, das geht gar nicht, wir sind ganz bei dir, wir versuchen unser Bestes.
Absolut,
dass man sich nicht so allein fühlt.
Das ist ja so. Aber das kann man dann noch weiterspinnen, oder? Das zieht sich dann durch ein allfälliges Strafverfahren, was sich dann ergibt, zieht sich das eigentlich durch bis zum Gerichtsprozess. Also ich glaube, für die Opfer, für die Geschädigten ist es mindestens so wichtig, dass sie von allen involvierten Player, sage ich jetzt mal, also insbesondere Polizei, Staatsanwaltschaft und dann Gericht, ernst genommen werden. Und dass man ihnen vielleicht dann auch so ein bisschen die prozessualen Schwierigkeiten, die es zum Beispiel könnte geben für eine Verurteilung, also Stichwort 4-Augen-Delikt, wo man dann allenfalls einen möglichen Täter, einen Beschuldigten muss freisprechen, weil Beweise halt einfach nicht genug gut sind, dass man das den Geschädigten einfach auch erklärt, oder? Dass man ihnen sagt, schauen Sie, es ist nicht so, dass wir ihnen per se nicht glauben, aber unser Gesetz sieht halt einfach vor, dass im Zweifel ein Beschuldigter muss freigesprochen werden, wenn sich nicht klar erstellen lässt, dass er die Tat begangen hat.
Ja,
wenn's noch das gehört auch zum Ernstnehmen dazu.
Wichtig denke ich mir auch noch, wenn wir jetzt die Opferperspektive einnehmen, dass das Verfahren relativ zügig zu einem Abschluss gebracht wird. Also gerade sagen wir, bei gröberen 4-Augen-Delikt wie Vergewaltigung oder häusliche Gewalt, dass die Opfer können abschliessen und weiterkommen. Ist schon wichtig, dass das innerhalb nützlicher Frist passiert. Weil sonst bleibst du wie hängen. Und selbst wenn es lieber mit einem Freispruch Zeitung endet, als endlos mit einer Verurteilung, würde ich sogar sagen.
Bin ich völlig einverstanden. Gilt aber nicht nur für Gewalt- und Sexualdelikte, auch für Vermögensdelikte zum Beispiel. Ja. Also die Erfahrung zeigt einfach, dass wenn die Verfahren jahrelang gehen, ich habe so Wirtschaftsstrafverfahren, die gehen 6, 7, 8 Jahre. Es gibt dann irgendwie auf allen Seiten gar kein richtiges Bedürfnis mehr, um da noch Recht zu sprechen. Also es ist dann wie irgendwann hat sich dann das ein bisschen erledigt. Klar hat dann auch ein Geschädigter das Interesse daran, dass er auch nach 8 Jahren noch vielleicht zu seinem Geld kommt, wenn das überhaupt noch möglich ist. Aber das Interesse nimmt in der Regel sukzessive ab.
Ja, und auch mein, der Täter, wenn er es dann war und das Delikt ist, der ist ja auch, in 8 Jahren bist du ein völlig anderer Mensch. Also wenn ich jetzt zurückdenke, ich vor 8 Jahren, das ist ja nicht mehr der gleiche Dugi.
Einverstanden.
Im Übrigen, das verstehe ich auch nicht. Ich finde, man müsste wie mehr Manpower gerade am Anfang in eine Untersuchung investieren. Ich glaube, vielleicht werden es auch möglich, diese Untersuchungen schneller zu führen. Und was willst du Zeugen einvernehmen nach 4, 5 Monaten? Ich habe jetzt gerade in einer versuchten Tötung. Nur schon 3 Monate ist zu spät. Und ich sollte zeitnah so schnell wie möglich mit dem Teilnahmerecht einvernehmen.
Das ist so. Ich habe auch das Gefühl, dass das teilweise auch ein bisschen eine Zürcher Krankheit ist, dass es gewisse andere Kantone, zum Beispiel der von uns vielgescholtene Kanton Aargau zum Beispiel, hinbringen, die Verfahren ein bisschen beförderlicher zu behandeln. Das ist jetzt also ein bisschen meine Erfahrung. Teilweise sind sie fast ein bisschen gar schnell. Er lehnt einen Strafbefehl, ohne eigentlich den Sachverhalt richtig ermittelt zu haben.
Aber richtig wäre doch, man macht einmal eine erste Untersuchung und dass man das relativ zeitig ins Gericht überpostet und dann kann ja das Gericht auch nochmal Beweis abnehmen.
Ja, also das leuchtet mir sowieso nicht ein, wieso Zürcher Gericht sich in der Regel partout weigert, Beweis abzunehmen. Sprich, meistens geht es ja um Zeugen, die man befragt hat oder andere involvierte Parteien. Das leuchtet mir überhaupt nicht ein, weil der Aufwand ist meistens relativ überschaubar.
Eben, ja, du hast nochmal 20-minütige Zeuge einvernehmen, die du müsstest einbauen.
Ja, das ist ich habe es jetzt 2, 3 Mal in anderen Kantonen. Also je weiter westlich man geht, desto eher sind die Gerichte gewillt, zum Beweis abzunehmen. Dann geht das relativ schnell. Der Zeuge kommt, der Richter fragt 2, 3 Fragen und dann übergibt das Wort, das Fragerecht an dem Anwalt, wo der Zeuge beantragt hat, sagt, Herr Rechtsanwalt, Sie haben jetzt verlangt, dass man den Zeuge noch befragt. Sie haben jetzt das Wort, das finde ich völlig in Ordnung.
Mhm. Verstehe ich auch nicht. Vor allem erstinstanzlich. Das Obergericht nimmt ja dann viel mehr Beweis ab. Ich habe dann auch mal mit der Oberrichterin über das geredet und sie hat gesagt, ja, was sollen wir machen, wenn es die erste Instanz nicht macht? Also es ist eine Frage von der Neugier und auch vom Wissen, wie relativ das Papier halt und wie selektiv Papier halt auch Aussagen kann festhalten.
Genau, und was das Gericht, glaube ich, zum Teil auch nicht berücksichtigt, ist der Umstand, dass wenn weitere Beweise abgenommen werden oder dass man diesen Beweisanträgen jetzt zum Beispiel von der Verteidigung oder egal von den Parteien folgt, dass das letztlich auch die Legitimität von einem Urteil erhöht. Also wenn der Beschuldigte verurteilt wird und man hat die 2, 3 Zeugen, die er verlangt hat, noch angehört, dann kann er vielleicht, oder gehe ich jetzt mal davon aus, in der Tendenz eher damit leben, dass er verurteilt wird. Aber wenn er dann mit dem Gefühl zurückbleibt, ja, die haben ja nicht mal zugehört, jetzt hätte ich doch ein Entlastungszeug, die hätte ich nicht mal hören wollen. Da muss ja fast das Gefühl von der Hilflosigkeit zurückbleiben.
Und vor allem, es ist ja mal dann noch verstärkt, dass man Beweisanträge beim Steher stellt. Der sagt, ja, ich weise ab, aber die könnten vor Gericht wiederholt werden. Was ja einfach ein Hohn ist, wenn du die Zürcher Praxis kennst, weil du wiederholst dann vor Gericht und du weißt genau das Ergebnis. Also, es ist so ein bisschen ein Leerlauf. So die Schlange, die sich in den Schwanz beißt.